Hallo und herzlich willkommen bei In Principio. Wir freuen uns darüber, dass ihr gemeinsam mit uns euch auf die drei biblischen Texte des kommenden Sonntags vorbereiten möchtet. Und am kommenden Sonntag feiern wir das Fest Kreuzerhöhung. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler.
Ich bin auch wieder dabei, Christel Köhler als Neutestamentlerin. Das Fest Kreuzerhöhung, das übrigens immer am 14. September gefeiert wird, hat uns zu dem unglaublich kreativen Titel animiert, hochgehängt. Wenn ihr jetzt sagt, boah Leute, ganz ehrlich, das klingt doch jetzt schon ein bisschen sehr banal, der sollte die Folge trotzdem bis zu Ende hören, denn ganz so banal ist es nicht, was wir in den drei biblischen Texten für dieses Fest finden. Es geht immer darum, dass etwas erhöht wird und zugleich werden wir uns damit beschäftigen, was aus diesem Erhöhten bzw. aus der Beziehung zu dem, was erhöht ist, auch folgt.
Und als Einstieg in diese drei Texte fangen wir vielleicht mit dem überraschendsten überhaupt an, nämlich dem alttestamentlichen Text. Jetzt haben wir schon natürlich Kreuzerhöhung, denken wir direkt an Jesus, an die Erhöhung am Kreuz. Tja, bei der Lesung aus dem Buch Numeri wird etwas ganz anderes erhöht. Und das machen wir vielleicht am besten durch, indem wir direkt in den Text einsteigen und direkt mal in Numeri 21 mit dem Vers 8 einsteigen und ausgehend von diesem Vers uns den Text erschließen.
In Numeri heißt es: Der Herr sprach zu Mose: Mach dir eine Feuerschlange und häng sie an einer Stange auf. Jeder, der gebissen wird, wird am Leben bleiben, wenn er sie ansieht.
Es ergeht hier also ein klarer Befehl an Mose, von Gott gesprochen: Mach dir eine Feuerschlange. Und diese Feuerschlange, das habt ihr direkt im Vers gehört, ist ein Heilssymbol. Jetzt gucken wir mal, wie eine Feuerschlange zu einem Heilssymbol werden kann. Und da kommen wir zu einer meiner Lieblingsgeschichten im Alten Testament beziehungsweise zu einem Lieblingsmotiv, das andauernde Murren des Volkes Israel. Israel ist bei dem Auszug aus Ägypten bis hin zum Heiligen Land nie glücklich und meckert dauernd.
Jetzt muss man sagen, an der Stelle kann man vielleicht auch das Rumgemeckere oder Murren auch mal verstehen. Denn wenn wir direkt in den Eingangsvers von Numeri 21, 4 bis 9 schauen, dann heißt es ja, die Israeliten brechen auf vom Berg Hor und schlugen die Richtung zum Roten Meer ein, um Edom zu umgehen. Die machen also einen Umweg, und das kennen wir selber vom Wandern, unnötige Schritte, Nerven. Kein Wunder also, dass die sagen, boah Leute, hier muss das sein.
Wenn man sich ganz kurz in das Volk Israel reinversetzt, ist es sogar eine Frechheit, was da passiert. Erstens, sie gehen Richtung Rotes Meer, das heißt, sie gehen zurück, von wo sie herkamen. Das Schilfmeerwunder war ja gerade dieses Symbol für die Befreiung. Jetzt sollen sie zurück zum Schilfmeer, was das Rote Meer ist. Das kann ja kein gutes Omen sein. Und warum müssen die zurückgehen? Ja, weil Gott sagt, mit den Edomitern, die sind so ein kräftiges Volk, da machen wir mal lieber einen Umweg. Das zeugt auch nicht gerade davon, dass man einen allmächtigen Gott da hat, der einen durch die Wüste führt.
Der zweite Teil dieses Verses heißt deswegen also mit Recht, das Volk aber verlor auf dem Weg die Geduld. Ja, und zwar nicht irgendwie untereinander, sondern die Geduld mit Gott, muss man ja sagen. Es lehnt sich gegen Gott auf und gegen Mose, den Propheten Gottes, und sagt tatsächlich, warum? Die entscheidende Frage, auch die von vielen Wandertouren, warum müssen wir jetzt hier so gehen und warum so weit und warum und überhaupt? Die ganz grundsätzliche Frage macht das Volk auf. Warum habt ihr uns hier herausgeholt?
Und in diesem Vers bricht langsam, was ich den Humor des Textes nennen würde, auf. Da kommen wir auch noch gleich in Bezug auf die Feuerschlange zu. Gucken wir mal an, was das Volk Israel da sagt. Habt ihr uns herausgeführt, damit wir hier in der Wüste sterben? Und dann meckern sie rum, es gibt ja weder Brot noch Wasser, aber verweisen doch darauf, dass ja Israel während der Wüstenwanderung ganze Zeit versorgt wird mit dem Manna vom Himmel, dieser himmlischen Speise, die aber für das Volk Israel eben nun eine elende Nahrung ist. Sie haben sozusagen die Schnauze voll von diesem Gottesgeschenk aus dem Himmel.
Na, jetzt muss man sagen, jeden Tag Manna ist wahrscheinlich auch ein bisschen anstrengend. Nur ist das Manna ja schon die Lösung auf das erste Problem und das erste Murren. Wenn wir zurück ins Buch Exodus gehen, dann werden wir da in 15 und 16 erleben, das Volk ist da schon mal genervt, weil sie von den Fleischtöpfen Ägyptens weggeholt werden, an denen es ihnen, Klammer auf, Klammer zu, Ironie, ja so gut gegangen ist. Ja? Also da sind sie weggeholt worden, sie brauchen jetzt was zu essen in der Wüste, jetzt kriegen sie das Manna, jetzt kriegen sie das aber ja im Prinzip 40 Jahre lang. Ein bisschen kann man schon sagen, dass es eine etwas eintönige Ernährungsweise ist. Ob es jetzt eklig ist, aber genervt sein kann man davon.
Halten wir mal ganz kurz fest. Also das Volk Israel meckert Und man kann jetzt vielleicht darüber diskutieren, ob vielleicht diese Kritik, die da anklickt, berechtigt ist oder nicht. Gott hingegen lässt sich auf gar keine Diskussion ein, antwortet nicht mal, sondern jetzt tauchen die Feuerschlangen auf. Gott schickt einfach in das Lager der Israeliten diese Feuerschlangen und lässt Teile seines Volkes einfach mal sterben.
Man könnte sagen, Gott hat auch ein bisschen die Geduld verloren an der Stelle.
Er hat die Schnauze voll. Punkt. Er hat keinen Bock mehr auf das Gemeckere und das Gemurre. Und da kommt das berühmte Motiv der Umkehr. Das Volk geht zu Mose und sagt, oh, wir haben gesündigt. Wir haben uns gegen den Gott gerichtet, der uns doch in der Wüste versorgt, der uns doch aus Ägypten gerettet hat, sozusagen. Und da passiert wieder etwas ganz Spannendes im Text, was ich eben mit diesem Humor des Textes angedeutet habe. Die sagen nämlich, ah, Mose, bete doch für uns zum Herrn. Dann sagen sie diese Worte, bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Und das ist unglaublich humoristisch, weil das ist eine Anspielung auf die Worte des Pharaos in der Plagengeschichte. Das ist genau die Bitte, die er immer wieder an Mose ausspricht. Bete doch zu deinem Herrn, damit wir davon erlöst werden.
Aber immerhin muss man sagen, das Volk Israel hat was verstanden, nämlich, dass es eine Plage ist, dass sie gegen das Volk gerichtet ist und dass es eine Konsequenz auf ihr Murren und Auflehnen ist. Und was ich übrigens am Auflehnen noch total wesentlich finde, ist, Gott und Mose werden hier ja immer in einen Topf geworfen. Ja? Also das Murren ist immer gegen sie beide. Ihr habt uns aus Ägypten herausgeführt und so weiter und so fort. Und dann aber auch, wir haben uns gegen den Herrn und gegen dich aufgelehnt. Also Mose und Gott werden als Einheit gesehen auf der einen Seite und dieses Volk, was irgendwie wandert, murrt, bittet, ist so eine zweite Person, könnte man quasi sagen, in der Erzählung.
Das ist eine klare Kontrastkonstellation, die sich da durch die Erzählung immer wieder zieht. Und jetzt, die Rettung ist eben dieser Vermittler, Fürbitter Mose. Er betet zu Gott und dann kommt dieser Vers 8, mit dem wir eben eingestiegen sind. Der Herr sprach zu Mose, mach dir eine Feuerschlange und hänge sie an einer Stange auf. Jetzt haben wir also erklärt, wo kommt dieses Motiv der Feuerschlange her. Und jetzt überlegen wir, was hier passiert. Also, im Volk, müssen wir uns vorstellen, sind überall diese Feuerschlangen und beißen das Volk zu Tode. Jetzt sagt Gott, genau diese Schlange machst du als Symbol und hängst sie auf eine Stange über das Volk Israel. Klammer auf, der dritte Punkt, wo dieser Humor dieses Textes durchbringt, was ist denn diese Feuerschlange an einer Stange? Das haben wir archäologisch sogar belegt. Das ist ein Machtsymbol aus Ägypten, aus dem Land, aus dem die Israeliten ja befreit wurden. Sie sollen also jetzt hochgucken auf ein ägyptisches Machtsymbol und dadurch sollen sie gerettet werden.
Ist so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, Leute. Guckt nochmal zurück auf das, wo ihr herkommt und überlegt euch wirklich, ob das mit dem Murren so viel Sinn macht. Also in der Tat, der Text hat sehr humoristische Aspekte, wenn man ein bisschen tiefer reinbohrt. Das erschließt sich nicht immer auf den ersten Blick. Aber es hat auch was sehr Pädagogisches, finde ich. Denn wenn wir jetzt hier auf diesen Vers 8 schauen, den wir ja eben schon eingangs vorgelesen haben, es geht darum, es ist kein Automatismus. Ja? Also es heißt hier, hängen Sie auf, jeder, der gebissen wird, wird am Leben bleiben, wenn er sie ansieht. Das heißt, es ist nicht ein Schutzsymbol, was einfach nur aufgehängt wird und damit wird quasi alles abgewehrt, apotropäisch. Ja, ich habe irgendwie ein Machtsymbol und dann bleibt das Böse fern, sondern die Israeliten müssen bewusst sich auf diese erhöhte Feuerschlange beziehen. Sie müssen sie ansehen und das ist erst quasi dann die Befreiungstat, um sich vor diesen Feuerschlangen zu erwehren.
Das heißt eben, dass Gott die Feuerschlangen weiterhin wüten lässt. Die Strafe ist nicht beendet, sondern man kann sich vor der Strafe retten, indem man das wirklich macht, was Gott befohlen hat, eben dieses Heilssymbol anzuschauen. Und dann wird es eben auch am Ende des Textes genauso festgestellt. Wenn nun jemand von einer Schlange gebissen wurde und zu der Kupferschlange aufblickte, blieb er am Leben und war für diesen Moment gerettet.
Jetzt haben wir ja mit dem eingangs zitierten Vers 8 deutlich gemacht, jeder, der gebissen wird, wird am Leben bleiben. So, wird am Leben bleiben, heißt aber am Leben bleiben im Hier und Jetzt. Am Leben bleiben in dieser Situation in der Wüste, wo weiter gewandert wird und wo man wahrscheinlich bei der nächsten Gelegenheit wieder ins Murren kommt und so weiter und so fort. Es ist das diesseitige Leben, in dem die Israeliten geschützt sind, wenn sie auf diese Kupferschlange schauen.
Und genau diese Geschichte spielt jetzt eine besondere Rolle, wenn wir ins Evangelium springen, hinüber in das berühmte Nachtgespräch des Nikodemus mit Jesus. Denn Jesus in seiner Antwort auf Nikodemus bezieht sich eben auf Numeri 21. Ich steige mal direkt wieder in den Text ein, direkt wieder mit einem Vers, beginnen wir unsere Textarbeit diesmal am Evangelium. In Vers 14 heißt es nämlich: Und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat.
Im Evangelium am Sonntag also wieder die Grundidee, es wird etwas erhöht. Es wird etwas sichtbar gemacht, indem es hochgehangen wird. Im Vergleich zu der Kupferschlange in der Wüste ist es hier allerdings Jesus Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt gesandt wird, um den Menschen den Vater näher zu bringen. Und das geschieht natürlich in seinem Wirken, aber es geschieht existenziell am Ende, indem er sein Leben hingibt für die Menschen, indem am Kreuz die Liebe Gottes ganz sichtbar wird. Und damit ist der am Kreuz hängende Sohn das Symbol, das tatsächlich genauso die Rettung, die Barmherzigkeit Gottes übereinbringen kann, wie die Schlange in der Wüste die Barmherzigkeit für den Moment und für das diesseitige Leben bringt. Daher die Parallelisierung dieser beiden Stellen.
Und da ist dieses Wort der Erhöhung eigentlich super im Johannesevangelium. Weil wir reden ja vom Kreuzestod, also wirklich vorgestellt, Jesus Christus wurde ans Kreuz gehängt. Man muss genauso wie bei der Schlange hochschauen. Aber was wir da sehen am Kreuz, ist ein elendiger Tod, eine furchtbare Bestrafung. Jemand, der verflucht am Kreuz stirbt und in der damaligen römischen Zeit oder in der Antike damals, sein Tod wurde ausgestellt. Selbst als Leichnam hang er dann noch am Kreuz, hingen die Gekreuzigten damals da oben als Abschreckung. Aber das Johannesevangelium begreift in diesem Wort erhöhen etwas Doppeltes, eben dieses Hochsehen zum Kreuz und eben da nicht den Verfluchten zu erkennen, sondern wirklich den zu sehen, der durch diesen Tod hindurch erhöht wurde zum Himmlischen.
Du hast ja gerade schon das Wort erkennen benutzt und das ist genau das Entscheidende an dieser Stelle, das Sehen ist das eine, aber hier sagt der Text ja, damit jeder, der glaubt. Das heißt, es geht darum, etwas zu sehen. Und jetzt sind wir auch wieder bei der Eigenleistung, die dieser Text mit sich bringt. Ich muss nicht nur sehen, so wie im ersten Text aus dem Buch Numeri und die Schlange anschauen, sondern ich muss sehen und verstehen, was gemeint ist. Ich muss erkennen, dass in diesem erniedrigten Menschen, der da am Kreuz elendig stirbt, dass darin sich die ultimative Liebe Gottes zu den Menschen offenbart. Und wenn ich diesen Schritt gehe, wenn ich diesen Teil der Eigenleistung erbringe, dann ist das für mich genau das Zeichen der Rettung.
Es ist eben entscheidend, wen man da in Jesus erkennt, haben wir ja schon angedeutet. Und wenn wir das mal ganz kurz auf den Kontext beziehen, wir sind hier ja in dieser Szene, wo Nikodemus in der Nacht zu Jesus kommt und da ist direkt am Anfang etwas sehr Bedeutendes. Er erkennt nämlich, mal zum Kontext ganz kurz. Nikodemus ist ein führender Pharisäer, die ja auch oft als Gegner Jesu auftreten. Aber er kommt zu ihm und spricht ihm sozusagen eine Ehrerbietung aus. Er sagt nämlich zu ihm: Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Und er möchte sich von ihm belehren lassen.
Wenn Nikodemus sagt, du bist ja ein Lehrer und von Gott gekommen, dann begründet er das noch, denn er sagt, niemand kann die Zeichen tun, also niemand kann so wirksam sein wie du, wenn er nicht tatsächlich in Verbindung mit Gott ist, wenn nicht Gott mit ihm ist. Ja, und damit wird eigentlich deutlich, du bist irgendwie jemand unter uns, aber du stehst ja ständig in der Beziehung zum Vater im Himmel, sonst könntest du diese Zeichen nicht tun. Und damit sind wir bei der Grundfrage, wie kann denn das Hohe, der Himmel und das, was hier ist, unsere Welt, irgendwie zusammenkommen.
Und das wird am Sonntag im Evangelium mit dem Begriff, dem Titel des Menschensohns erklärt. Da klingelt so für uns das Buch Daniel im Hintergrund an, einer wie ein Mensch wird runterkommen zum Gericht, um die Menschen zu richten. Es ist eben einer wie ein Mensch, aber der kommt aus dem Himmel. Und wenn wir das jetzt im Hintergrund hören, lesen wir mal zusammen den Vers 13, mit dem wir eigentlich am Sonntag das Evangelium anfangen. Da steht: Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, eben der Menschensohn.
bedeutet eigentlich nichts anderes als diese intensive Beziehung zu Gott leben, vorleben und euch mit hineinholen in diese intensive Beziehung. Das geht nur, wenn es derjenige ist, der von Gott selber kommt. Und das ist ja die Grundidee des gesamten Johannesevangeliums. Jesus ist das in die Welt gesandte Wort, das ewige Wort des Vaters. Es nimmt Fleisch an, es kommt unter die Menschen und soll, indem es Mensch wird und als Mensch mitlebt, aber gleichzeitig immer von Gott erzählt, die Menschen mitnehmen in diese Vaterbeziehung, in diese himmlische Beziehung, damit dann derjenige, der das erkennt am Kreuz, dass Jesus dieser von Gott gesandte, in die Welt geschickte Sohn ist, dass derjenige dann, der daran glaubt, auch selber eigentlich mit emporgezogen wird und diese Beziehung mit Gott, dem Vater im Himmel, eingehen kann.
Da denkt Johannes eben auch das Menschensohn-Motiv verändert weiter. Das merken wir sehr schön dann am letzten Vers direkt am Sonntag. Denn, wie habe ich gesagt, der Menschensohn kommt eigentlich zum Gericht. Aber am Sonntag hören wir ganz betont, dass Gott eben seinen Sohn nicht in die Welt gesandt hat, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Dass er das allumfassende Heilssymbol ist, zu dem man hinaufguckt und Rettung finden kann.
Jetzt haben wir einen Vers in diesem Evangelium uns noch nicht genauer angeguckt und ich nutze den mal, um dann in den dritten Text des Sonntags rüberzuspringen. In Vers 16 heißt es dann nämlich hier im Evangeliumstext nochmal, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist die Perspektive. Es ist Gott, der den Sohn in die Welt schickt und ihn hingibt. Wenn wir jetzt in die zweite Lesung, in die Lesung aus dem Philipperbrief am Sonntag schauen, dann klingt das mit dem Hingeben noch ein Stückchen anders.
Dieser Text aus der zweiten Lesung, aus dem Philipperbrief, ist ein wunderbarer urchristlicher Hymnus mit wunderbaren poetischen und tiefen theologischen Aussagen. Jetzt haben wir eben im Evangelium, wie du schon gesagt hast, gehört, Gott gab seinen Sohn hin. Und dann in der zweiten Lesung, direkt im ersten Vers, lesen wir, dass Jesus Christus sich selbst entäußerte, entleerte sich seines Statuses als Gott.
Und das sogar auf doppelte Weise, wenn man in den Vers 6 hineinkommt. Es heißt nämlich einerseits, er war Gott gleich. Damit ist sowas wie die Gestalt gemeint. Ja, also er ist wesenhaft Gott, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Und beim zweiten Mal ist es eigentlich als Rang, als Status gedacht. Ja, das heißt einerseits, bleibt er nicht in dieser himmlisch-göttlichen Sphäre, allem entrückt. Und er bleibt auch nicht der übermächtige Gott einfach nur, ja, der sowieso alles vermag und dem nichts etwas anhaben kann, sondern, und jetzt kommt das, was du schon etwas frei mit entleert übersetzt hast, sondern er entäußert sich, er nimmt all diese Gestalten, den Drang und all das weg und wird ein Sklave und den Menschen gleich.
Der Text formuliert da sehr, sehr vorsichtig. Er sagt, er wird wie ein Sklave und den Menschen gleich. Er möchte eben betonen, er kommt aus dem Himmlischen. Diese Herkunft lässt sich auch nicht verleugnen. Aber sein Leben war das eines Menschen. Er steigt komplett ins menschliche Leben hinab, so tief bis hin zum Tod am Kreuz, wie der Text betont.
Das ist aber nur die erste Strophe dieses Hymnus. Und diese erste Strophe ist eine klare Abwärtsbewegung. Wenn man das jetzt mal mit einem theologischen Fachbegriff benennen will, den man irgendwie beim Kneipenquiz benutzen kann, Kenosis wäre das Schlagwort. Ja, er entäußert sich, er ist in der Lage, sich ganz hinab zu bewegen, um dann, und das ist die zweite Strophe dieses Hymnus, auch ganz nach oben wieder hochgezogen zu werden und damit, kein Wunder bei unserer Folge, auch wieder zum Symbol und zum Rettungsakt und Anker für uns zu werden.
Und da tritt dann wieder Gott selbst direkt auf. Im ersten Teil des Hymnus ist der Blick eben komplett auf Jesus Christus gerichtet. Und dann, Vers 9, tritt Gott auf. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen.
Jetzt kann man natürlich mit Recht fragen, warum ist jetzt Jesus der Name, der größer ist als alle Namen? Aber natürlich ist damit jetzt nicht einfach der Name Jesus gemeint, sondern eigentlich der Titel, der damit verbunden ist. So wie dann Vers 11 nämlich sagt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Also dieser Jesus von Nazareth, der sich als der Gesalbte Gottes ist, der als Christus ganz in und aus der Verbindung zu Gott lebt. Er ist der Herr für uns, also unser Symbol, das uns tatsächlich den Weg zum Vater ebnet, der uns deutlich macht, es ist Gott der Vater, der in allem und durch alles handelt.
Da sieht man wieder diese beiden Bewegungen sehr, sehr deutlich. Der Name, der verliehen wird, ist eben der höchstmögliche Titel. Und wir hatten ja eingangs beobachtet, dass Jesus sich eben von seinem Status entäußert hatte, seinen Rang sozusagen abgelegt hat. Und es wird ja eben nicht nur hochgezogen, sondern höchstmöglich hochgezogen. Denn mit dem Namen ist eben dieser Titel Herr, Kyrios gemeint. Und wenn wir jetzt noch mal ganz kurz in die antike Übersetzung ins Griechische des Alten Testamentes springen, dann klingelt es bei uns ganz kräftig in den Ohren. Warum? Weil der Gottesname, JHWH, dort wiedergegeben wird mit dem Titel Kyrios. Also wird Jesus Christus mit dem Gottesnamen direkt in Verbindung gebracht und damit eben wieder auf diese Stufe zurückgeholt.
Springen wir zurück zu Vers 6. Er hat die Gestalt Gottes abgelegt, den Rang quasi abgelegt, um sich zu erniedrigen. Aber den höchsten Namen, den es geben kann, die Identifikation mit Gott über seinen Namen, die wird ihm, also die behält er bei, könnte man sagen, oder die wird ihm erneut sichtbar verliehen in diesem Moment der Erhöhung.
Und sie wird ihm nicht nur von Gott verliehen, sondern, das sagt ja Vers 10 wunderbar, die ganze Welt wird ihre Knie beugen vor Jesus Christus und jeder Mund bekennt genau das. Jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr.
Und damit sind wir tatsächlich schon bei dem großen Bogen, der auch nicht ohne Humor ist, den wir durch die drei Texte geschlagen haben. Denn natürlich ging es in allen drei Texten um etwas, was erhöht wird, etwas, was sichtbar gemacht wird und was in dem Sichtbaren uns ein Zeichen des Heils sein soll, wenn wir eine Form der Eigenleistung erbringen. Die Israeliten mussten auf die Schlange gucken, um tatsächlich die Barmherzigkeit Gottes zu erfahren und vor den bissigen Feuerschlangen, die weiter da waren, bewahrt zu werden. Wir sehen, dass wir mit dem Blick auf das Kreuz und dem Erkennen, das damit verbunden ist, dass da eben nicht einfach einer in Schande stirbt, sondern dass Gott seine Liebe offenbart. In dem Moment können wir für uns das ewige Leben erringen. Und hier geht es auch nicht einfach nur darum, etwas zu erkennen, sondern es geht auch um die Folge, die damit verbunden ist, nämlich ein Bekenntnis zu sprechen. Nicht nur irgendetwas gesehen zu haben, erkannt zu haben, sondern etwas laut werden zu lassen, mit dem Mund zu bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und das ist das Eigentliche, was wir eigentlich mit diesem Fest auch feiern. Es gibt ein Signal, es gibt etwas, was sichtbar gemacht wird für uns. Aber was tun wir mit dem? Wir müssen weitererzählen von dem, was mitten unter uns sichtbar wurde.
Wenn ihr euch jetzt noch tiefergehend auf dieses Weitererzählen vorbereiten wollt, findet ihr unten in den Shownotes die drei biblischen Texte nochmal zum Nachlesen. Und dort findet ihr auch Links rüber auf unsere Homepage, wo ihr unsere Einzelkommentierung finden könnt.
Und damit sind wir natürlich auch bei unserem typischen Abschluss, könnte man sagen, nämlich der Frage danach, was ist denn dein Vers, lieber Till, den du mitnimmst in die kommende Woche?
Auch wenn Kreuzerhöhung gefeiert wird, nehme ich einen Vers aus dem Alten Testament mit. Und es ist der Vers, den wir auch zitiert hatten, der Vers 8, wo eben der Herr zu Mose sagt, mach dir eine Feuerschlange und häng sie an einer Stange auf. Jeder, der gebissen wird, wird am Leben bleiben, wenn er sie ansieht. Als ich mich früher schon mal mit diesem Text beschäftigt habe, bin ich auf eine sehr spannende rabbinische Diskussion gestoßen. Die haben sich nämlich unglaublich daran gestoßen, dass eben ein ägyptisches Symbol ein Heilsymbol sein könnte. Und haben dann solche Ausflüchte gesucht, wie gesagt, ja, es geht gar nicht um die Schlange, sondern die Israeliten sollten hochgucken. Die sollen in den Himmel gucken oder wieder stolz ihren Kopf hochheben. Aber das ist es ja nicht. Das haben wir auch rausgearbeitet beim Text. Sondern man soll wirklich dieses Heilssymbol angucken und in Bezug auf diese Erstlesung auch ein bisschen den Humor erkennen, beziehungsweise diese klare Backpfeife Gottes, der sagt, ja, guck mal hier, ich gebe euch ein ägyptisches Heilssymbol, aber ich bin es, der Heil bewirkt, aber guckt das mal an und überlegt mal, wo ihr herkommt. Und das ist ein unglaublich schöner Impuls, den ich mitnehmen möchte, weil mir immer wichtig ist, beim Kreuz, jetzt sind wir auch beim Fest der Kreuzerhöhung, dass dieses Symbol, was wir uns da angucken, natürlich wunderschön in der Kunst immer wieder umgesetzt ist, aber im Endeffekt ein Todesinstrument war, ein Instrument des Leids, eine Darstellung von Brutalität, von Abschreckung, das gucken wir an und darin sollen wir Heil erkennen. Und wenn wir das bedenken, was dieses Kreuz eigentlich losgelöst von Jesus Christus bedeutet, dann fällt so ein Blick auf ein Kreuz gar nicht einfach. Für die ersten Christen war das nicht einfach zu überlegen, wie ein Kreuz ein Heilssymbol sein kann. Und das möchte ich als Impuls mitnehmen für mich am Sonntag. Hinaufgucken wirklich auf dieses Todes-Ist-Instrument und darin für mich das Heil suchen.
Ich nehme nochmal Bezug auf den Philipperbrief. Das ist ja ein Text, den wir an Kreuzerhöhung hören, aber auch jedes Jahr am Palmsonntag wieder. Also wenn wir so richtig eintauchen in die Passionserzählung, und mich catcht der jedes Mal total, weil diese Grundidee, er war Gott gleich, aber dann wird das Leben dieses Jesus, das Leben eines Menschen, von dessen Höhen und Tiefen wir alle ein Lied singen können. Und diese gegenläufigen Bewegungen des Hinabsteigens und des Hochgezogenwerdens, die vollziehen sich in dem Text ja im Kleinen auch für uns. Und das ist, finde ich, so eine schöne Pointe, die ich auch gerne mitnehmen möchte. Denn wir gucken nach oben und wir sollen die Knie beugen. Das ist das, was dieser Text beinhaltet in den Versen 9 und 10. Und dann etwas von dem erzählen, was wir da erlebt haben. Nämlich, dass der sich, und ich will das jetzt irgendwie nicht überhöhen, aber dass der sich klein macht, der bereit ist, auch mal seinen Status preiszugeben, der nicht einfach an all dem hängt, was ihn ausmacht nach außen, dass derjenige tatsächlich etwas hat, worauf er schauen kann und sich verankern kann im Himmel mit seinem Blick und damit vielleicht auch selber zum Zeichen wird, dass da etwas Großes möglich ist, wenn man in der Lage ist, auch diese beiden Bewegungen in seinem Leben immer wieder nachzuvollziehen, sich zu erniedrigen, ganz das menschliche Leben zu leben und gleichzeitig sich immer im Himmel auch beheimatet zu wissen.
Und nun zum Abschluss der Folge wünschen wir euch jetzt schon einen schönen Sonntag, ein schönes Fest der Kreuzerhöhung und weiterhin viel Freude beim Bibelentdecken.